fangen wir heute ein neues Buch an. Das letzte Buch der poetischen Bücher, das Hohelied der Liebe. Ein Lied von Salomo. Im Vers 1 heißt das Lied der Lieder von Salomo. Wir wissen, dass der Salomo 1005 Lieder geschrieben hat. Und wenn wir so Radio hören und die Lieder hören, die so geschrieben werden, ganz viele von den Liedern sind ja Liebeslieder. Also ganz viel dreht sich um Liebe oder enttäuschte Liebe oder erwiderte Liebe oder Liebe in den unterschiedlichsten Variationen. Das ist eine ganz starke Emotion, was uns stark bewegt. Und das hier ist das Liebeslied von Salomo. Das Lied der Lieder bedeutet so viel wie der größte Hit. Und sehr umstrittenes Buch, kirchengeschichtlich gesehen auch, unter anderem wegen dem Inhalt, weil es in poetischer Sprache da schon ziemlich zur Sache geht. Ein Lied, das die Liebe, auch die geschlechtliche Liebe zwischen Mann und Frau beschreibt, in sehr poetischer Sprache, ist ja hebräische Poesie. Juden hatten gesagt, ein junger Mann darf das überhaupt erst ab 30 Jahren lesen, sonst ist es nicht jugendfrei. Es gibt aber auch diese Sichtweise, dass es einfach eine Allegorie ist für Gottes Liebe, für sein Volk, Christi Liebe für die Gemeinde. Ich nehme es als beides. Ich glaube, wir können beides daraus lernen. Wir können für unsere Ehebeziehungen daraus lernen. Wir können aber auch ganz viel lernen über unsere Beziehung mit Jesus. Und ich möchte auch aus dem Blickwinkel betrachten. Auch vom Aufbau her kein sehr klares Buch, kein sehr einfaches Buch. Wir können uns das so vorstellen wie ein Musical fast. Also ein Lied mit verschiedenen Interpreten, sage ich mal, mit verschiedenen Charakteren, die sich auch immer wiederholen in den Hauptrollen. Die zwei Liebenden, Salomo und eine junge Frau namens Sula mit, wobei das auch die Frage ist, ob das überhaupt ein Name ist. Klingt auch so ein bisschen an Salomo an, vielleicht heißt es auch nur so wie Salomos Frau so viel, oder manche haben die Theorie entwickelt zu sagen, mit einer kleinen Veränderung, dass es heißt Schunamit, sie Schunemiterin. Am Ende von Davids Leben sehen wir da eine besonders schöne junge Frau auch, die Abishag hieß sie, die Schunemiterin, die den David gepflegt hat. Ich glaube, wir müssen uns dann nicht zu viel graue Haare wachsen lassen, ob das jetzt ihr Name war oder was diese Frau genau war. Wir haben hier eine schöne junge Frau, Sunamit. Und dann haben wir auch einen Chor, der vorkommt in diesem Stück, in diesem Musical, sage ich mal. Manche haben es bezeichnet als die Töchter Jerusalems. Man weiß oft ganz genau nicht so, wer da gerade am Reden ist. Also ein bisschen schwierig, weil im Text selber wird es nicht angegeben, wer spricht. In manchen Übersetzungen, die versuchen dann wirklich so die einzelnen Charaktere rauszufiltern, wäre wahrscheinlich auch spannend, das mit verteilten Rollen zu lesen. An manchen Stellen ist es aber auch nicht ganz klar, wer gerade spricht. Dann gibt es noch die Brüder von Sulamit. Also verschiedene Rollen, verschiedene Szenen. Ist auch nicht ganz einfach, diese Szenen zuzuordnen. Ist wahrscheinlich auch nicht alles ganz in chronologischer Reihenfolge. Was ein bisschen verwirrend ist, ist, dass König Salomo auf der einen Seite der König ist, aber auf der anderen Seite auch ein Hirte ist. Und da haben verschiedene Leute verschiedene Szenarien entworfen. Also ein König, der Hirte ist, das passt eigentlich perfekt in unser geistliches Bild, nämlich unser König und Hirte Jesus. Er ist der Hirte und Aufseher unserer Seelen. Er ist beides, also geistlich passt es sehr gut. Bisschen schwierig einzuordnen. Wir sehen hier Szenen, die eindeutig am Königshof spielen, wo er als König auftritt, aber dann auch Szenen, wo der Geliebte eher als Hirte beschrieben wird. Ein Szenario ist, dass der König Salomo eines Tages hoch in den Libanon gegangen ist, um einen Weinberg oder Weinberge anwesend, ein königliches, zu besuchen. Und da hat er in einem dieser Weinberge diese wunderschöne junge Frau Sulamit gesehen, die war eine Hirtin, eine Hüterin des Weinberges, also ein einfaches Bauernmädel, und er hat sich verliebt in sie. Seine jungen Jahren, bevor er noch super viele Frauen hatte, viele dieser Ehen waren ja Heiratspolitik damals auch, und auf jeden Fall dieses wunderbare, schöne Mädchen. Und er hat ein Auge auf sie geworfen, aber sie war zu schüchtern. Sie war der König, das war ja zu heiß. Und dann ist der König wieder gegangen und ist aber wieder zurückgekehrt in der Verkleidung eines Hirten und hat begonnen, eben diesem Mädel nachzugehen und um sie zu werben. Und da hat sie sich auch in ihn verliebt, und dann ging er wieder weg und er kam dann wieder in seinem königlichen Prunk mit der königlichen Karawane, um sich zu verloben mit ihr, um sie zu werben. Und da hat sie dann ja gesagt, und dann haben wir da verschiedene Szenen dieses Spiels mit verschiedenen Akten. Vorhang geht auf, der Vorhang geht zu, eine neue Szene, man muss sich das wirklich fast so vorstellen, verschiedene Lieder, verschiedene Szenen einer Liebe. Ich glaube, im Kapitel 3, im Vers 6 haben wir die Verlobung bzw. die Hochzeit, und dann haben wir im Kapitel 5 und 6 und 7 und 8 letztendlich verschiedene Szenen einer Ehe, wo Liebe wieder erneuert wird, vielleicht auch Rückblendungen zurück auf die Zeit des Miteinandergehens, des Werbens umeinander, dieser Verlobungszeit. Also manche Stellen nicht ganz klar einzuordnen. Hier im ersten Kapitel haben wir im Wesentlichen dieses Werben umeinander. Manche glauben, dass gerade am Anfang auch noch so eine Szene ist, dass es einsteigt wirklich mit diesem Tag der Hochzeit. Das Lied der Lieder von Salomo. Also der Vorhang geht auf und wir haben hier gleich eine ganz heiße Szene. Da haben wir diese junge Frau und sie sagt, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Denn deine Liebe ist köstlicher als Wein, am Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Also sehr poetische Sprache. Salböl war duftend, dein Name, das wer du bist, der Name stand ja auch für den Charakter, für die ganze Person. Du bist wunderbar, du bist wie ein köstliches Salböl, du bist wohlriechend. Also verliebte junge Frau, alles an dir ist wunderbar, du bist ein ganz ein toller Hecht. Darum lieben dich die Mädchen.
Also ein Lobpreislied aus dem Vers der gleichen Kandelsheimer vor ein paar Jahren war doch das. Mhm. Ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein, ja. Küsst du mit dem.
Ja.
Also bezogen jetzt eben halt. So ja, also Jesus, der Bräutigam. Und
ja,
mit dem, also es wird da irgendwie im übertragenen Sinne, dass ja Jesus der ist, der uns liebt. Und ja, er küsst uns, seine Liebe ist köstlicher als Wein, also das hat man ja, auf das sich bezogen. Ja. Jetzt nicht mehr, ja, so jetzt speziell, wir sind im Hohelied mit diesen einzelnen Protagonisten oder so, ja, sondern eben mehr bezogen jetzt, also dass Jesus Gemeinde liebt oder halt seine Kinder liebt, jeden Einzelnen, und diese Liebesbeziehung wird dann mehr in den Vordergrund gestellt. Ja. In diesem Lied auch war doch
das. Ja, der Mike Jane hat es gerade geschrieben.
Genau, ja, ja, das war
schon vor Jahren.
Vor Jahren hat er das aus dem Hohen Lied herausgenommen. Ja,
und man ist auch ein schönes geistiges Bild für uns hier. Ne? Wir haben hier eine junge Frau, die völlig eingenommen ist von ihrem Geliebten, die sagt, du bist wunderbar, deine Liebe ist köstlicher als Wein, also es ist besser als alle irdische Freude. Wein stand ja als Symbol für Freude normalerweise. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, also auch diese Nähe, diese Intimität. Und das ist ja auch was. Ich meine, Jesus ist der Wunderbarste. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, heißt im Psalm 16. Er ist wunderbar. Und wenn wir ihn nur wirklich sehen würden, wie er ist, wenn wir geistig klar sehen würden, dann würden wir ihm alle nachlaufen. Dieser köstliche Duft, seine Liebe für uns, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Ich denke, was wir uns da auch rausziehen können, man kann nur immer eine Person küssen. Ne? Nicht zwei auf einmal, nicht drei auf einmal. Also diese Exklusivität, auch dieser intimen Beziehung mit ihm, das können wir auch auf unseren Glauben umlegen. Jesus ist ein eifersüchtiger geistlicher Ehemann. Er will uns ganz für sich selbst haben und nicht uns teilen irgendwo mit anderen Götzen dieser Welt. Er will unsere Nummer eins sein, er will der Einzige sein und er will der Einzige sein, den wir anbeten. Ein Wort für Anbetung bedeutet ja wirklich so viel wie sich dem Geliebten zuneigen und ihn küssen. Also ein sehr vertrautes, intimes Bild für Anbetung. Und wenn wir Gott anbeten, soll das eigentlich auch so von unserem Herzen sein, diese Bewunderung seiner Schönheit. Du bist einzigartig, du bist wunderbar. Ich neige mich dir zu, dieses persönliche, intime ist da drinnen und Hingabe natürlich auch. Und das hat ja auch damit zu tun. Ne? In der Beziehung, je hingegebener eine Beziehung wird, desto intimer wird sie auch. Na, man fängt ja normalerweise nicht gleich damit an. Also nicht, zumindest in Hollywood ist es anders. Ne? Aber normalerweise springt man nicht gleich nach dem ersten Hallo miteinander ins Bett, sondern es fängt langsam an mit, weiß nicht, Händchen halten, mit Austauschen, miteinander reden und dann wächst die Intimität und dann, weiß nicht, umarmt man sich, vielleicht kommt irgendwann der erste Kuss und die Verlobung und die letztendliche, die völlige Hingabe in der Ehe und dann die vollendete Intimität. Und das können wir auch auf unser geistiges Leben umlegen. Diese wirkliche tiefe Intimität, glaube ich, erfahren wir erst, wenn wir Jesus völlig hingegeben sind. Und das ist, was er haben will. Und ich denke, gerade wenn man Christen beobachtet, die so, ja, für die ist das nicht so wirklich ernst, so ein bisschen so ein Spiel. Ja, Jesus, aber dann auch noch andere. Und Jesus wird irgendwie so hinzugefügt unserem Leben. Und Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus, eine Sache, eine Person, Jesus und sonst nichts. Bei mir geht es nur um ihn und alles, was ich tue, tue ich im Kontext von ihm und mit ihm. Und ich glaube, mit dem Herz erfahren wir auch diese Intimität. Ich glaube, solange wir noch so an dieser, weiß nicht, vielleicht Ausprobierphase sind, noch nicht völlig hingegeben sind, werden wir Gott auch nur sehr, sehr, sehr begrenzt erfahren. Wenn wir zurückhalten, dann hält uns das auch zurück in unserer Intimität mit ihm. Und wir kennen es aus eigener Erfahrung, denke ich auch. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Aber auch oft, wenn Leute kommen und sagen, oh, ich spüre den Herrn nicht so und alle anderen haben mich jetzt so und warum ist es bei mir nicht? Und wenn man dann so ein bisschen ins Gespräch kommt, dann merkt man, okay, ja, du hältst dich auch noch wirklich zurück. Ne? Da fehlt so irgendwie die volle Hingabe und das sind so Bereiche, wo ja, ich habe halt hier meine nicht-christliche Freundin und das ist auch nicht alles ganz koscher und so weit, aber sonst gehe ich schon auch so in die Gemeinde und ich will Gott erfahren und irgendwann muss man sagen, hey, das ist der Punkt. Entweder oder. Ne? Wenn du dir Intimität, wirklich intime Gotteserfahrung wünschst, dann ja, mach eine Hingabe und damit fängt es auch an. Und zu dieser Wunsch, lass uns eilen, der König, zieh mich dir nach, lass uns eilen, der König möge mich in seine Gemächer führen. Vielleicht ist das wirklich so eine Anfangsszene, dieser Hochzeitstag, oder vielleicht ist es vorher, in dieser Zeit des Werbens umeinander, ihr Wunsch, ihr Herz, hey, ich möchte ganz eins sein mit dir, zieh mich dir nach. Wenn der Heilige Geist uns zieht, dann wollen wir folgen. Wirklich, das müssen wir lernen. Ich denke, ihr kennt das auch. Manchmal ruft uns da, zieht uns der Heilige Geist förmlich so in diese Gemeinschaft und sagt, hey, verbring Zeit mit mir. Lass mal die Sachen kommen mit mir allein. Und mir geht es so oft, dass ich sage, ja, jetzt nicht gleich später her. Ich bin jetzt gerade so beschäftigt. Aber dann ist oft auch gerade diese Gnade dann vorbei, bis ich dann irgendwann dazu komme, wirklich zu hören, auch auf dieses Werben und zu sagen, okay, ich will dir folgen. Und dann nächste Vers, da haben wir vielleicht so diese Töchter Jerusalems, dieser Chor, der hin und wieder mal so auftritt. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich, hier dieser Chor von Jungfrauen vielleicht, die sagen, wow, hey, du bist der Größte, du bist der Schönste. Vers 4 oder 3, Ende von Vers 3 haben wir schon gelesen, dich lieben die Mädchen, also hier der eine, nach dem man sich alle sehnen und wirklich sagen, du bist der Beste, deine Liebe ist besser als Wein, alles, was die Welt anzubieten hat. Und dann in den nächsten Versen, Verse 5 bis 7, haben wir die Sulamit, die Geliebte, tritt hier auf. Und sie sagt, schwarz bin ich. Schwarz bin ich, das war damals nicht so cool. Braun gebrannt eigentlich, genau. Und sie wird nachher, lesen wir den ganzen Absatz, schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas. Also wir hatten hier offensichtlich einen Vers davor, diesen Chor, die Töchter Jerusalems, die Jungfrauen Jerusalems. Und dann antwortet jetzt die Geliebte und sagt, ich bin schwarz und doch anmutig, wie die Zelte Kedas, die Zeltdecken Salomos, also das Heiligtum, bestand ja auch aus diesen schwarzen Ziegenhäuten. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Also seht nicht runter auf mich, sagt sie eigentlich. Schaut nicht herab auf mich, weil ich braun gebrannt bin eigentlich. Das ist gemeint hier, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meine Mutter, Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Also hier erzählt sie uns, warum sie braun gebrannt ist. Vielleicht war ihr Vater gestorben und ihre Brüder oder Stiefbrüder haben sozusagen das Haus geleitet und die haben sie eingesetzt als Hüterin der Weinberge. Sie durfte keine Frau sein, die drinnen war und ihren Körper pflegen, ihre Haare pflegen. Nee, sie war eine Frau, eine Outdoor-Frau, würden wir heutzutage sagen. Sie musste in der Landwirtschaft mithelfen, im Weinberg. die Schafe hüten. Und deswegen war sie braun gebrannt. Heute ist es cool, braun gebrannt zu sein. Damals war es Gegenteil. Das wäre meine Kultur gewesen damals. Weil ich wäre nicht braun, ich wäre höchstens rot. Ich wäre nur braun, wenn ich nicht dusche, längere Zeit. Aber damals war es umgekehrt. Die Reichen, die Wohlhabenden konnten sich leisten, sich bedienen zu lassen, andere für sich arbeiten zu lassen, und die hatten die schöne, weiße, ungebräunte Haut, die draußen manuell arbeiten mussten. Genau, das waren die Braungebrannten, das war halt damals nicht so cool. Das ist, wovon sie hier reden. Und sie sagt, schwarz bin ich. Können wir geistlich vielleicht auch wieder umlegen. Erinnert mich an Jesaja 6, wo Jesaja die Herrlichkeit des Herrn sitzt, der Herr, der hoch und erhaben ist, auf dem Thron, und die Engel, die rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Und dann fällt er auf sein Angesicht und sagt, weh mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, ich bin schwarz, ich bin braun gebrannt sozusagen, ich bin nicht schön, ich passe nicht zu dir, du bist in einer ganz anderen Kategorie, wehe mir, ich bin ein sündiger Mensch. Erinnert mich auch an Paulus, der gesagt hat, ich bin der Größte von allen Sündern. Und ich glaube nicht, dass das wirklich so war, aber sein Gefühl war so, je mehr wir vom Herrn sehen und seine Schönheit, je näher wir ihm kommen, desto mehr wird uns unsere Schuldhaftigkeit bewusst und dass wir eigentlich gar nicht zu ihm passen. Genau.
Sich dann angezogen hat wieder.
Genau. Also hier diese Sündenerkenntnis vielleicht und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems. Und das ist wieder was, was Gott für uns macht. Jesus hat unsere Schuld getragen am Kreuz, er hat unseren Platz eingenommen. Wenn wir es im Glauben für uns in Anspruch nehmen, sagt uns die Schrift, dass wir umkleidet werden mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Nicht unsere eigene, sondern unsere Selbstgerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit, sein perfektes, sündenloses, heiliges, reines Leben wird uns zugerechnet. In der Offenbarung sehen wir die, die in weißen Leinen gekleidet sind, dieses Bild für die Gerechtigkeit Jesu. Also er macht uns ein weiß wie Schnee. Das ist im Jesaja. Das dürfen wir sein. Und dann Vers 7. Erzähl mir, du, den meine Seele liebt. Wo weidest du? Wo lässt du lagern am Mittag? Wozu denn sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Hey, ich will nicht hier nur mit deinen Gefährten, mit anderen Hirten rumhängen. Ich will wissen, wo bist du, wo lagerst du dich? Erinnert mich an Mose. Als er gesagt hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen, Herr. Der Herr hat gesagt, ich schicke einen Engel mit euch. Und er hat gesagt, nee, ein Engel ist nicht genug. Deine Gefährten sind nicht genug, Herr. Wenn du nicht mitgehst, dann lass uns nicht von hier weitergehen. Wenn du nicht mitgehst, Herr, dann vergiss es. Ich will nicht irgendwie einen Ersatz. Ich will dich persönlich haben. Offenbar du dich mir. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, dich pur sehen. Und Gott hat gesagt, das kannst du gar nicht aushalten, aber komm hier in diese Felsspalte. Darfst du ein bisschen was von meinem Nachglühen sehen. Das Maximum von dem, was du jetzt gerade aushalten kannst. Und er hat seinen Namen, seinen wunderbaren Namen vor ihm ausgerufen. Diese Sehnsucht nach dem Geliebten. Also hier verschiedene Szenen hier in der Zeit des Werbens umeinander. Da sehen wir wieder dieses Bild, den Geliebten eher als Hirten. Wo weidest du? Wo bist du? Und dann im Vers 8 antwortet er offensichtlich und sagt, wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnstätten der Herden. Wo finden wir ihn? Da geht der Herde nach, den Spuren der Herde nach. Also auf gut Deutsch hier den, was sind Kuhfladen oder Schafknödeln, den Spuren. Wo finden wir den Herrn? Ja, bei seiner Herde. Da lebe ich immer wieder, wenn wir zusammenkommen, im Namen Jesu. Seinem Leib, da ist er ganz besonders spürbar, auch unter uns und oft begegnet er uns da. Und ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn so diese Texas Ranger einsamen Christen, so Lucky Luke Christen, die einsamen Cowboys da draußen, und ich brauche nicht Kirche, ich brauche nicht Gemeinde, ich brauche nicht Gemeinschaft, ich und der Herr, ich habe eigentlich noch keinen getroffen, der wirklich gesund ist geistlich, der so alleine rumhängt. Und Hebräerbrief ermutigt uns, dass uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Oft ist es da, wo wir den Herrn finden, bei seiner Herde. Und dann sagt er, weide deine Zicklein, wenn wir die Kleinen, die Kinder, vielleicht auch die Kinder im Glauben weiden. Da erfahren wir ihn auch, wenn wir das, was wir von ihm empfangen haben, einfach weitergeben und erfahren, wie er, wie seine Liebe durch uns fließt. Da erfahren wir ihn. Und er lobt sie weiter, sagt, eine Stute an den Prachtwagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen zwischen den Schmuckkettchen, dein Hals mit der Muschelkette. Also, ich weiß nicht, heute würde er sagen, du bist wie ein Ferrari. Du bist toll, das ist ein Kerl, der hier spricht, ne? Offensichtlich. Denkt in Kategorien von Streitwagen und wertvollen Pferden. Ich meine, die Pferde von Pharao, das waren die teuersten, die besten Pferde aus Arabien. Millionen wert heute. Die besten Pferde, du bist die beste von allen, sagt er. Pferde waren damals auch behangen mit Schmuck. Pferde waren viel mehr als, also eigentlich gar nicht so die Arbeitstiere damals im Orient, sondern eigentlich wirklich fast Gefährten und sehr geschätzte Tiere. Ein Mann und sein Pferd. Und hier in diesen Kategorien denkt er in poetischen Worten hier über seine Geliebte. Du bist die Beste, du bist wunderschön. Und denk auch was, was wir Männer lernen können daraus. Sie hat gesagt, oh nee, sie fühlt sich so unsicher. Und ich beobachte es ganz viel, dass Frauen sich unsicher fühlen in sich selbst. Die schönsten Frauen. Aber fühlen sich oft so unsicher. Und die, die glatte Haare haben, sagen, ach nee, ich wünsche, ich hätte Locken, und die machen sich Dauerwellen. Und die Dauerwellen haben, glätten sich die Haare. Und irgendwo, ich weiß nicht, ob ich schon jemals eine Frau getroffen habe, die wirklich total zufrieden war mit sich selbst.
Die Haare sind in ihrer eigenen Farbe.
Ja, oft, schon, ja.
Oft so unsicher, ne? Und oh Mann, ich bin gebräunt. Sie ist so unsicher, die Sulamit. Und seht ihr, was der Salomo, was der Geliebte macht? Er lobt sie und er redet nur in den höchsten Tönen von ihr. Und unsere Frauen brauchen das. Wirklich, das ist was, was wir Männer lernen können. Sie zu loben, wohl von ihr zu reden. Auch gerade in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das Schlimmste, was wir unseren Frauen antun können, ist irgendwie eine abschätzige Bemerkung in der Öffentlichkeit oder schlecht über sie zu reden. Das verletzt sehr tief. Und nee, Mann, wenn Frauen anfangen, sich unsicher zu fühlen, dann fangen die Eheprobleme auch an. Ne?
Und der Gemeinschaft soll man der Frau ganz besondere Aufmerksamkeit schenken, die beste Aufmerksamkeit. Ja, dass die anderen, die sind alle dann irgendwo auch da, aber es ist ja, dass die Frau das auch spürt, dass sie halt ganz besonders die Aufmerksamkeit bekommt.
Und das ist wichtig. Ist, ja.
Das ist halt
beste E-Tipp, den mir jemand gegeben hat, ist, hat mir gesagt, du musst sicherstellen, dass sie weiß, dass du sie vor allen anderen liebst und absolut liebst. Das ist dein Job. Das ist auch das, was Gott den Männern gesagt hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Und wenn das ist, dann ist es gut. Wenn sie sich sicher fühlen kann, in deiner Liebe, Geborgenheit, egal was, er steht zu mir, egal was, dann sind Frauen sehr umgänglich. Frauen werden schwierig, wenn ihnen diese Sicherheit fehlt und sie sich nicht mehr sicher sind in der Liebe, und dann können sie sich auch nicht hingeben und dann fangen sie an, in Frage zu stellen und zu manipulieren und zu beobachten und zu nörgeln und zu klammern. Ja, finden wir Männer ganz furchtbar, ne? Aber aus dieser Unsicherheit heraus, und ich denke, Salomo ist sehr weise hier, er lobt sie in den höchsten Tönen. Und wir Männer müssen das auch tun, und wir dürfen nicht aufhören, wenn wir verheiratet sind. Das ist dann oft der Zeitpunkt, wo wir nachlässig werden. In der Zeit des Werbens sind wir oft sehr charmant und werben eben und lassen ihr wissen, dass sie die Schönste und die Beste und die Größte ist. Und dann, wenn wir irgendwie verheiratet sind, haken wir uns ab und sagen, okay, haben wir erledigt, wir haben sie. Nee, da dürfen wir nicht nachlässig werden und müssen uns immer wieder dran erinnern. Aber wenn wir es geistlich sehen, jetzt natürlich auch, das ist, wie Christus uns sieht. Mhm. Gerade in diesen Zeiten, wo wir uns manchmal unwürdig fühlen und sagen, oh Herr, ich bin so braun gebrannt, ich bin so nicht das Ideal. Und er sagt, nee, in meinen Augen bist du meine Braut. Er ist verliebt in seine Gemeinde, er ist verliebt in uns. Sag, du bist eine Stute für mich, ein Prachtwagen, du bist die Größte, du bist wunderbar in meinen Augen. Ich liebe dich und ich habe dich so gemacht, wie du bist. Du musst dich nicht unsicher fühlen. Ich habe dich genau so gemacht mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Aussehen, mit deinen Begabungen. Ich liebe dich so, wie du bist. Du bist handgemacht. Psalm 139, na, gewoben in meinem Mutterleib, handgemacht von Gott, du bist einzigartig. Und Jesus ist so verliebt in dich, wenn du der einzige Mensch wärst auf Erden, wäre er für dich aufs Kreuz gegangen, um dich zu gewinnen, um dich zu erlösen. Vers 11 sind wir, glaube ich, gell? Da haben wir wieder so einen Chor, vielleicht wieder die Töchter Jerusalems. Goldene Schmuckketten wollen wir dir machen mit Perlen aus Silber. Solange der König, jetzt spricht wieder sie, solange der König bei seiner Tafelrunde weilt, gib meine Nade ihren Duft. Hey, hier dürfte er an der Tafelrunde des Königs teilhaben, und das war was. Wenn wir nachlesen, ich glaube, er hatte 20 fette Ochsen, hat Salomo jeden Tag gespendet für seine Großen, und 100 Schafe, das war nur das Fleisch, und dann Beilagen, und hey, das war ein Festmahl. Und wir dürfen am Festmahl Jesu teilhaben. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen, den der Himmel für uns hat in Jesus Christus, und es kommt das Hochzeitsmahl des Lammes. Und sie sagt hier, ich darf da sein, meine Nade gibt ihren Duft, also hier wieder wohlriechendes Parfum, würden wir heute sagen, verfügen. Ein Myrrenbeutelchen ist mir mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten ruht, also wieder Myrrhe, was Wertvolles, was Wohlriechendes. Ich habe Freude an ihm, es ist ein Wohlgeruch, ich schätze ihn. Eine Blütentraube vom Hinnerstrauch ist mir mein Geliebter aus den Weinbergen von Engedi, also offensichtlich was Schönes. Für uns klingt es fast kitschig, ne? so ein Heino-Lied. Aber das sind alles Komplimente. Sie preist hier seine Schönheit, seine Lieblichkeit. Und genauso er im Vers 15: Siehe, du bist schön, meine Freundin, du bist schön, deine Augen sind Tauben oder wie die Augen der Taube. Ich weiß nicht, wie schön die Taubenaugen für uns sind. Wahrscheinlich steht es hier für Unschuld. Seid unschuldig wie die Tauben, hat Jesus gesagt. Ne?
Ohne falsch, ja.
Genau, ohne falsch. Taube steht auch für Frieden, Friedfertigkeit. Wahrscheinlich waren das ihre Augen. Augen ohne falsch, gütige Augen. Und dann sagt sie wieder: Siehe, auch du bist schön, mein Geliebter, und hold, und unser Lager ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind Zedern, unsere Dachsparren sind Wacholder. Also ich stelle mir vor, dass sie irgendwo draußen sitzen, auf der Wiese, unter einem Baum, hier Gemeinschaft miteinander haben, verliebt sind ineinander. Ich bin eine Narzisse von Scharon, eine Lilie der Täler. Wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. Also geben sich hier gegenseitig Komplimente, beschreiben sich hier in schöner, poetischer Sprache, wie wunderbar sie sich finden. In seinem Schatten zu sitzen gelüstet mich, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Wie sehr sehne ich mich, hier in seiner Gegenwart zu sein. Wieder geistlich gesprochen, Fülle von Freuden ist in seiner Gegenwart. Gegenwart Gottes. Und ich denke, wir haben das auch erfahren, so Zeiten, wo er uns nahe ist, und diese intimen, persönlichen Zeiten mit ihm, was so schön ist und so wunderbar ist. Ich möchte Gemeinschaft mit ihm haben. Und seht hier auch diese Worte, er nennt sie seine Geliebte, oder sie nennt ihn seinen Geliebten, er nennt sie seine Freundin. Das ist auch interessant, all diese verschiedenen Worte zu nehmen und diese Fülle in dieser Beziehung zu sehen. Sie war nicht nur seine Geliebte, sie war auch seine Freundin. Und so soll es auch in unseren Beziehungen sein. Nicht nur dieser romantische Aspekt, auch wirklich dieser Zweisamkeitsaspekt. Ein Herz, eine Seele, beste Freundin, bester Freund sein. Wir können über alles reden. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt, und sein Zeichen, sein Banner über mir ist Liebe. Also er ist verliebt in mich, stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Schreibt hier ihre Verliebtheit. Seine linke liegt unter meinem Kopf und seine rechte umfasst mich. Also diese Szene eines verliebten Paares. Dazu ruft Jesus uns zu wahrer Intimität, zu intimer Gemeinschaft mit sich selbst. Nicht nur oberflächlich. Auch er ruft uns mal weg hier von allen anderen. Diese Zeit allein mit ihm, Zeit der Gemeinschaft. Und dann haben wir im Vers 7 zum ersten Mal diese Phrase, fast so wie ein Refrain in diesem Spiel, in diesem Musical oder so ein Themenlied, dieser Theme-Song. Dreimal haben wir das, wo sie immer sagt: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Wartet, bis der Geliebte, bis die wahre Liebe euch findet. Weckt es nicht vorher auf. Vielleicht auch eine Ermutigung, sich rein aufzubewahren, wirklich für den einen, für den Mann des Lebens, für die Frau des Lebens. Schmeißt es nicht weg. Bewahr dich auf, es ist so wunderbar. geistig gesprochen, dich nicht wegzugeben an irgendwelche anderen Götzen, nicht irgendwas anderes zu lieben, sondern Christus alleine und vor allem und mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ist das erste Gebot. Sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deiner ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzer Kraft, mit allem, was du bist. Das war so diese erste Szene und dann geht der Vorhang zu und wieder auf und dann haben wir die zweite Szene, da spricht wieder sie, sagt, hoch mein Geliebter, siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel, mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirschen, siehe, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch die Fenster herein, blickt durch die Gitter, also sie ist offensichtlich in dem Haus drin und sie sieht ihn oder hört ihn kommen und dann steht da draußen so eine Romeo und Julia Szene, sie ist drinnen und er ist draußen und er singt ihr ein Lied von draußen oder sie singt ihm eins von drinnen. Mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Wieder unser geistlicher Ehemann, komm, mach dich auf. Lass uns Zeit miteinander verbringen. Denn siehe, der Winter ist vorbei, die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen, die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in der Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Also es ist Frühling, Gefühle schwappen über. Komm mit mir. Meine Taube in den Schlupfwinkeln, der Felsen im Versteck, an den Felsstufen, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig.
Das war noch die Stelle, wo da die Lino Keller da mal in Bad Gandersheim in der Frauenkonferenz.
Wie soll man gesprochen hat,
das war der Vers, meine Taube, also praktisch jetzt als Frau angesprochen, dass sie sich dem Bräutigam zeigen soll, oder die Stimme will er hören, der Bräutigam, und ist es wert, also geliebt. Ja. Und sie soll sich nicht verstecken, sondern weil sie ja schön ist, kann sie sich ja quasi zeigen. Im Versteck.
Also Jesus, unser geistlicher Ehemann, ist absolut verliebt in uns. Und er möchte Zeit mit uns verbringen. Er möchte uns bei sich haben.
Deine Gestalt ist lieblich.
Ja.
So ist es bei Verliebten.
Genau, dann, ja, wenn es jetzt auch nicht dem entspricht, was halt die Welt als besonders schön als Gestalt empfindet, das ist ja wieder was anderes. Aber für Jesus ist man auch.
Hast du die Frage, wenn es vorkommt? Ja.
Ja, ja, er hat dich ja wunderbar gemacht.
Und das vor, was schön ist.
Die Schönheit zu zeigen, ja, die strahlt dann auch von innen.
Ja. Ja. Ja, und das ist wie Jesus uns sieht, ne? Er liebt uns, er liebt seine Braut. Deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist anmutig. Mhm. Ich denke, wenn wir Lobpreis zu ihm singen, wenn wir zu ihm kommen, mit ihm reden, er sagt, oh, deine Stimme ist süß. Ich liebe das, wenn du Gemeinschaft mit mir hast. Und ja, vielleicht als praktische Anwendung ist auch diese Zweisamkeit nicht zu vernachlässigen, nicht zu vergessen, ne? Auch in einer Ehebeziehung oder ja, dieser Beziehung zwischen Mann und Frau. Mit Kindern manchmal schwer, aber auch diese mal einen Date, mal zusammen auszugehen, mal zusammen spazieren zu gehen, auszutauschen über die tiefen Dinge, die im Herzen sind, auch ist auch wichtig.
Ja, man ist ja nicht nur, ja, man ist ja auch
Vater und Mutter,
sondern also.
Ja, das war früher, war es schlimm.
Wenn
Mama und Papa zueinander gesagt haben.
Ja,
die Ehepaare.
Mama und Papa, ich bin ja nicht nur
Ich immer was mit Mama und Papa. Das war früher schlimm, oder? Das war fast in der Familie so. Dass sie sich, die Eltern sich Mama und Papa zugerufen haben.
Das mache ich aber auch manchmal. Machen wir auch manchmal.
Ja.
Also wenn die Kinder dabei sind, sonst natürlich nicht.
Ja.
Wir nehmen es dann halt. Ja. Die Mama hat es.
Deine Mama hat es aber nicht gemacht, oder? Über ja auch geschrieben, die Mama.
Ja, das ist halt.
Also in Kreislauf, die haben es doch gemacht, der Pastor.
Ja, ja, Mama und Papi.
Mama und Papi.
Das ist halt. Ja, da ist ja auch ein Ehepaar oder Liebespaar nur noch.
Okay. Wenn wir hier im Vers 15, vielleicht ja diese Ablenkungen. Vielleicht sind das ihre Brüder, die hier sprechen und sagen, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Die sagen, hey, komm, lass doch dieses romantische, es gibt Arbeit. Hey, fang die Füchse zurück in den Weinberg, zurück an die Arbeit. Und ja, oft, wir können auch so viele Ablenkungen haben oder in unserem Leben, dass es uns manchmal schwerfällt, ja, vielleicht Zeit mit unserem Partner zu verbringen, vielleicht.
Was sind diese Füchse? Ja,
auch Zeit mit Jesus zu verbringen. Es gibt diese Füchse, diese kleinen. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, wende dich her, mein Geliebter, gleich einer Gazelle oder einem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen. Also diese Sehnsucht wieder nach ihm. Machen wir doch die ersten 5 Verse im Kapitel 3, dann haben wir so diesen ersten Abschnitt. Das ist eine runde Sache dann. Diesen ersten Abschnitt des Werbens umeinander und dann kommen wir nächstes Mal so zur Hochzeit. Wissen nicht genau, ist wieder eine neue Szene. Der Vorhang geht zu, der Vorhang geht auf. Wieder so eine Szene aus dieser Zeit des Werbens umeinander. Vielleicht ist es ein Traum. Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich dich, den meine Seele liebt. Ich suchte dich und fand ihn nicht. Also sie wacht auf nachts oder vielleicht träumt sie auch nur davon, sie wacht auf und sie liegt alleine im Bett und sie sagt, aufstehen will ich denn, will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze, will ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Und auch solche Zeiten gibt es geistig gesprochen manchmal, wo Gott sich scheinbar so ein bisschen verbirgt vor uns und denke, tut es normal, um uns zum Suchen zu bewegen. Weil wir oft so abgelenkt
oder
sind.
Oder wir uns manchmal verbergen. Oder so. Ja. Gemeinschaft, wie es eigentlich sein sollte.
Ja. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die Stadt durchstreifen, also die Nachtwächter. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Wir konnten ihr nicht weiterhelfen. Und manchmal können andere uns nicht weiterhelfen. Wenn die Seelsorge gehen oder so. Und sagen, gib mir einen Rat. Und das ist oft nicht gut genug. Wir brauchen wirklich ihn. Persönlich. Ihn persönlich suchen. Und Menschen sind da kein Ersatz. Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht hatte und in das Gemach derer, die mit mir schwanger war. Also wie gesagt, vielleicht ist es ein Traum, dass sie davon träumt. Ich möchte ihn heiraten. Ich möchte ganz eins sein mit ihm. Und dann sagt sie zum Abschluss wieder, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, was immer das zu bedeuten hat, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selbst gefällt. Und hier haben wir ihren Wunsch zu heiraten. sich ihm hinzugeben. Und das werden wir dann im nächsten Abschnitt sehen. Habt ihr noch was, was ihr gesehen habt, was ihr noch teilen wollt? Jetzt würde ich sagen, machen wir den Punkt Schluss. Das ist ein logischer Punkt. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du unser Geliebter sein willst. Und Herr, ich danke dir, dass du uns wirklich so siehst, als deine geliebte, schöne Braut, dass du uns schon verherrlicht siehst, obwohl wir noch so braun sind und noch so unvollkommen sind. Aber dass du uns vollkommen gemacht hast. Und Herr, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Und du hast den Vorhang zerrissen, der uns trennt von Gott. Du sagst, wir dürfen mit Freimut kommen, mit Zuversicht vor den Thron seiner Gnade. Und du ziehst uns, Herr, und du wartest auf uns. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns das auch schenkst. Diese Freiheit wirklich schenkst, Herr, wenn wir dieses Reden hören deines Geistes und unserem Herzen wirklich alles liegen zu lassen und stehen zu lassen und dem zu folgen und Gemeinschaft und Zeit mit dir zu verbringen, Herr. Bewahr uns vor diesen Füchsen, vor diesen Dingen, die uns ablenken wollen. Schenk uns ein ungeteiltes Herz, dass wir ganz bei dir sind, voll hingegeben sind, alle Zeit. Und Herr, ich danke dir. Wir wollen das ganz neu schätzen, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Du bist wirklich der Wunderbarste von allen. Es gibt niemanden wie dich, Herr. Wo ist so ein Gott, so wie du? Du bist einzigartig, du bist wunderschön, Herr. Und ich bete, während wir hier studieren, diese wunderbare Liebesbeziehung, dass uns das auch das wieder einen ganzen neuen Hunger gibt und eine neue Begeisterung von dir, Zeit mit dir zu verbringen und intim zu sein mit dir, intime persönliche Gemeinschaft. Danke, dass es auch dein Herz ist. Hilf uns dabei, zieh uns in deine Gegenwart, darum bitte ich dich.